SWR 2 aktuell.
Mit Laura Koppenhöfer. Und das sind ein paar unserer Themen heute am letzten Dienstag in diesem Jahr. Deutschlands Impfkampagne läuft. Und parallel dazu läuft die Diskussion über mögliche Sonderrechte für Corona-Geimpfte weiter. Die Bundesregierung will solche Privilegien verbieten. Aber kann sie das überhaupt? Unsere Korrespondentin ist zurzeit beim abgebrannten Lager Lipa in Bosnien und wird uns, wenn wir die Verbindung mit ihr zustande bekommen, die Handyverbindung dort ist unsicher, ob und wie die mehr als 1000 obdachlosen Flüchtlinge dort bei Minustemperaturen überleben können. Und der NABU hat wieder seinen Anti-Umweltpreis verliehen, den Dinosaurier des Jahres. Den schauen wir uns etwas genauer an gegen Ende in SWR 2 aktuell. Deutschlands Impfkampagne läuft und sie scheint auch nötig. Nach den letzten Umfragen will sich zurzeit nur etwa die Hälfte der Deutschen plus minus gegen Corona impfen lassen. Diese Gruppe dürfte sich nochmals aufteilen in grundsätzliche Impfkritiker und in diejenigen, die nur in diesem speziellen Fall lieber noch abwarten und beobachten wollen. Ob diese Zweifelnden von der neuen Kampagne erreicht und überzeugt werden? Auch das lässt sich bezweifeln. Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch berichtet.
Eine Minute lang sind leere Straßen, Klassenzimmer, Fußballstadien zu sehen und eine besorgte Kanzlerin. Es wird viel desinfiziert und Corona-Impfstoff an lächelnden Menschen getestet.
Bisher war unser wirksamstes Mittel, Abstand voneinander zu halten. Jetzt haben wir auch einen wirksamen Impfstoff. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung.
Deutschland krempelt die Ärmel hoch?
Über Slogans sollen Werbefachleute reden, die kennen sich da aus und wir werden sehen, wie wirksam das ist.
Immerhin hat der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Bartsch, schon davon gehört. Die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Aschenberg-Dugnus, ist sauer. Dem ARD-Mittagsmagazin sagt sie:
Die Bundesregierung hätte längst eine Impfkampagne starten müssen. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass die Menschen nicht informiert sind. Was ist ein mRNA-Impfstoff? Es grassieren ja im Internet solche unsinnigen Behauptungen, es wäre eine Gentherapie. Das stimmt natürlich nicht. Und all diese Fragen müssen beantwortet werden. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Impfbereitschaft auch steigern können.
Momentan will sich weniger als die Hälfte der Deutschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Ängste vor Nebenwirkungen, Unwissenheit oder Falschinformationen, es gibt viele Gründe. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes Weigelt weiß das aus der eigenen Praxis.
Ich glaube, was wichtig ist, dass man die Einwände ernst nimmt, auch wenn sie abstrus sind. Es gibt natürlich dann erhöhten Beratungsaufwand, aber ich glaube, der lohnt sich in dem Fall auch.
Weigelt bedauert, dass die Hausärzte nicht frühzeitig informiert wurden. Stattdessen war eigene Recherche gefragt.
Aus den Erfahrungen beispielsweise aus Großbritannien Informationsmaterial besorgt, das deutlich macht mit Bildern, wie funktioniert die Impfung, was macht dieser Impfstoff eigentlich.
Das alles hätte schon im Sommer passieren können, kritisiert die liberale Gesundheitspolitikerin Aschenberg-Dugnus. Für die wahrscheinlich größte Impfaktion in Deutschland hat das Robert-Koch-Institut bislang ein Aufklärungsmerkblatt auf seiner Website gestellt. Mit Informationen zum Impfstoff, zur Wirksamkeit und zu möglichen Komplikationen. Praktischerweise hängt das Formular für die Anamnese und die Einwilligung zur Impfung gleich mit dran.
Das kursierende Gerücht, mRNA-Impfstoffe würden im Körper unser Erbgut verändern, das ja viele im Moment noch verunsichert, das hat sich hoffentlich bald erledigt, ob mit oder ohne Impfkampagne, denn Messenger-RNA bedeutet nichts anderes, als dass der Impfstoff das macht, was er soll, die Zellen mit künstlich erzeugten Botschaften, deswegen Messenger, anregen, sich schon mal gegen die entsprechenden Viren zu wappnen, für den Fall, dass später das echte Virus vorbeikommt. Länger beschäftigen wird uns wohl die Frage, ob es bestimmte Sonderrechte für Geimpfte gegenüber Ungeimpften geben wird, kann oder soll. Spontan könnte man ja sagen, naja, private Unternehmen wie Fluggesellschaften, Fitnessstudios, Kinos, die können doch in ihre Teilnahmebedingungen schreiben, was sie wollen. Und mit dem aktuellen Antidiskriminierungs- oder Gleichbehandlungsgesetz würde das wohl auch gar nicht kollidieren, denn dort kommt das Merkmal nicht geimpft sein bisher einfach nicht vor. Diese juristische Lücke wollen Union und SPD schließen und überlegen, Sonderrechte für Geimpfte zu verbieten. Wie konkret diese Überlegungen schon sind, weiß Berlin-Korrespondentin Anita Fünfinger.
Steuert Deutschland auf eine neue Zweiklassengesellschaft zu, aufgeteilt in Geimpfte und Nicht-Geimpfte, und die einen dürfen wieder ausgehen ins Restaurant und Konzert und die anderen eben nicht?
Also ich halte gar nichts davon zu sagen, wie mit einem Windhund rennen, dass die, die jetzt nun das Glück haben, zuerst geimpft worden zu sein, dass die dann auch wirklich wieder Dinge in Anspruch nehmen können und andere nicht.
Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD hat dazu eine eindeutige Meinung. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, in einer Situation wie jetzt könne es keine Ungleichbehandlung geben. Das sieht der Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein, Heiner Garg von der FDP, ganz genauso. Solidarität lautet für ihn im Interview mit dem NDR das Stichwort.
Wir sind gemeinsam als Gesellschaft sehr solidarisch durch die Pandemie bislang gekommen. Und den Menschen, die hier im Moment noch warten auf eine Impfung, dann zu sagen, andere haben aber Privilegien oder irgendwelche Vorteile, das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass das ein deutscher Weg sein kann.
Gleichwohl ist der Politik durchaus klar, dass es in manchen privatwirtschaftlichen Bereichen schwierig werden kann, eine Ungleichbehandlung von vornherein zu verhindern. Das sagt nicht nur Michael Müller voraus.
Es wird Bereiche geben, wo Arbeitgeber oder Menschen, die ein öffentliches Angebot machen, wo sie dann auch sagen, dafür ist zwingende Voraussetzung, auch wirklich eine Impfung vorweisen zu können, beziehungsweise auch entsprechende Testergebnisse. Natürlich ist das jetzt sehr schwer, das zu regeln.
Doch genau eine solche Regelung ist nun von der Politik gefragt. Die Veranstaltungsbranche, Hotels und Gaststätten sind von der Corona-Pandemie schwer gebeutelt. Sie brauchen dringend wieder Gäste und Besucher. Davon leben sie. Aber sie kennen natürlich auch Artikel 3 des Grundgesetzes. Der Gleichheitsgrundsatz heißt, hat der Konzertveranstalter oder der Gastwirt überhaupt das Recht, einen Impfpass als Nachweis für den Einlass zu verlangen? Oder ist das Diskriminierung? Rechtspolitiker von Union und SPD wollen nun schnell prüfen. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Fechner sagte der Welt, seine Fraktion prüfe derzeit gesetzliche Maßnahmen, wie Ungleichbehandlungen von Nichtgeimpften und Geimpften durch die Privatwirtschaft ausgeschlossen werden könnten. Sein Kollege von der CSU-Landesgruppe Ulrich stellte klar, für staatliche Bereiche wie etwa den öffentlichen Personennahverkehr greife das Diskriminierungsverbot von vornherein. Aber im privaten Bereich gäbe es eine Regelungslücke. All dies ließe sich vermutlich verhindern, wenn sich möglichst viele Menschen in Deutschland impfen lassen, damit die sogenannte Herdenimmunität erreicht ist. Freiwillig. Eine Impfpflicht schließt die Bundesregierung nach wie vor kategorisch aus.
Ja, und seit dem Wochenende wächst ja die noch kleine Gruppe der Corona-Geimpften jeden Tag etwas weiter und mit ihr die Dringlichkeit, diese Frage nach eventuellen Sonderrechten zu klären. Schlussendlich müssen genau das wahrscheinlich die zuständigen Gerichte tun. Die juristische Ausgangslage, die eben im Bericht auch schon angeklungen ist, die erklärt auch Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion. Er rechnet zum Beispiel nicht damit, dass die Corona-Beschränkungen gegenüber Geimpften gelockert werden.
Die Corona-Maßnahmen schränken die Grundrechte von uns allen sehr stark ein. Und grundsätzlich gilt, wenn von einem Menschen keine Gefahr mehr ausgeht, darf der Staat seine Rechte eigentlich nicht mehr beschränken. Im Moment haben wir allerdings ein Problem. Es ist nämlich nicht klar, ob Geimpfte noch ansteckend sind oder nicht. Das Gleiche gilt für Menschen, die eine Infektion überstanden haben. Und solange dies wissenschaftlich nicht geklärt ist, ist eher nicht mit staatlichen Lockerungen für Geimpfte zu rechnen. Und weil nicht klar ist, ob Geimpfte noch ansteckend sind oder nicht, soll es bis auf Weiteres auch keine speziellen Corona-Immunitätsausweise geben.
Dass private Unternehmen wie Gaststätten, Konzertveranstalter, Fluganbieter sagen, hier kommen nur Geimpfte rein, das hält Klaus Hempel nach jetzigem Stand für möglich.
Private Geschäftsleute dürfen grundsätzlich frei entscheiden, mit wem sie Verträge abschließen. Juristen sprechen dabei von Privatautonomie. Der Staat kann deshalb Private nicht zwingen, dass sie auch mit Ungeimpften Geschäfte machen. Falls es irgendwann mal doch Impfausweise geben sollte, dann stellt sich allerdings die Frage, dürften Geschäftsleute von ihren Kunden verlangen, dass sie solche Ausweise vorzeigen? Und da muss man sagen, das ist umstritten. Da geht es nämlich auch um datenschutzrechtliche Fragen. Datenschützer sagen, nein, das wäre unzulässig, weil es hier um höchstpersönliche Gesundheitsdaten geht. Andere Rechtsexperten sagen wiederum doch, das wäre zulässig. Am Ende müssten das wohl die Gerichte klären.
Sagt Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion. Und von dieser Metaebene gehen wir jetzt dorthin, wo die Pandemie ganz unmittelbar stattfindet, nämlich in die Krankenhäuser. Und es klingt ja erstmal paradox, ausgerechnet den Krankenhäusern, die in diesen Pandemiezeiten ausgelastet sind oder sein müssten wie selten, geht möglicherweise bald das Geld aus. Bei näherem Hinsehen wird dann klar, das liegt wohl an den vielen Operationen und Behandlungen, die nichts mit Corona zu tun haben und darum abgesagt und verschoben wurden. Wie dringend das Geld aus dieser Regelversorgung fehlt, hat der Präsident der Krankenhausgesellschaft GAS dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Es könne sein, dass manche Krankenhäuser schon in den kommenden Wochen die Gehälter der Beschäftigten nicht mehr voll auszahlen können. Darüber habe ich mit Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion gesprochen, wie denn diese Lücken im Budget zustande kommen, ob die Krankenhäuser für die Behandlung von Corona-Patienten so viel weniger Geld als für andere Fälle bekommen.
Naja, also die Corona-Patienten sind natürlich viel aufwendiger in der Betreuung. Es braucht viel mehr Personal, eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung und natürlich auch, ja, man kann die anderen Betten ja trotzdem nicht belegen. Das heißt, das Geld, das man sonst gehabt hätte, kommt einfach nicht rein. Und jetzt ist es ja so, dass viele Krankenhäuser dadurch viel weniger Geld verdient haben als in anderen Jahren. Und es gab erstmal eine Zusage von der Bundesregierung, dass keine Klinik 2020 schlechter dastehen soll als 2019 vor der Krise. Da gab es dann Ausgleichszahlungen für alle Krankenhäuser und dabei hat man sich daran orientiert, wie viele Betten dort im Vorjahr jeweils belegt waren und die Krankenkassen haben dann Geld überwiesen. Das gilt aber eben nur noch für dieses Jahr, also nur noch wenige Tage. Und ab Januar sollen eben nur noch Kliniken mit besonders vielen Covid-Patienten und in Regionen mit besonders hoher Inzidenz einen solchen Ausgleich bekommen. Und der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft GAS hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ja gesagt, er gehe davon aus, dass das dann nur noch ein Viertel der Kliniken sein werden. Also der Großteil würde leer ausgehen und bekäme demnach schnell Probleme, sein Personal zu bezahlen.
Also da müsste man dann diese politischen Regelungen möglicherweise verlängern. Betrifft denn dieses Problem nur die öffentlichen Krankenhäuser oder gleichermaßen auch private Kliniken?
Also das betrifft alle Krankenhäuser, die eine Regelversorgung anbieten, also in Anführungsstrichen normale Krankenhäuser, keine Spezialkliniken wie zum Beispiel Haut- oder Schönheitskliniken.
Und müssen sich die betroffenen Beschäftigten ernsthaft Sorgen machen, dass sie im neuen Jahr kein Geld mehr gezahlt bekommen?
Das ist schwer zu sagen. Die Lage der Kliniken ist sehr unterschiedlich. Manche stehen finanziell besser da als andere. Allerdings hat 2019, also schon vor der Corona-Krise, fast die Hälfte der Kliniken, 44%, rote Zahlen geschrieben. Die Krankenhäuser klagen ja schon seit langem, dass sie von den Ländern nicht genug Geld bekämen, zum Beispiel auch für Investitionen. Und jetzt scheint sogar das Bezahlen des Personals also auf der Kippe zu stehen, wobei ich wirklich recht zuversichtlich bin, dass die Politik da eine Lösung finden wird, denn solche Schlagzeilen und Unsicherheit, das können wir uns ausgerechnet im Hochlauf der Pandemie einfach nicht leisten.
Sie haben es eben schon angedeutet, dass es hier auch um ein ganz grundsätzliches Problem geht, nämlich um die Frage, warum Krankenhäuser überhaupt wirtschaften müssen im Sinne von Gewinn machen oder ob es nicht besser wäre, wenn sie einfach je nach Bedarf ihre Kosten erstattet bekommen. Ist das das grundsätzliche Problem, was sich jetzt hier in der Pandemie nochmal deutlich zeigt?
Es ist auf jeden Fall eine Diskussion, die man führen kann. Müssen Krankenhäuser wirklich Gewinne machen? Auf der anderen Seite muss es natürlich auch eine gewisse Effizienz geben. Auch die Ärzte brauchen ja zum Beispiel eine gewisse Praxis, etwa was Operationen angeht. Niemand lässt sich gern von einem Arzt operieren, der nur 5 solcher Operationen von einem Leistenbruch zum Beispiel im Jahr macht. Und es gibt ja auch Studien, dass es in Deutschland insgesamt zu viele Kliniken gibt. Also man muss da vielleicht ein bisschen schauen, welche Kliniken braucht es wirklich, welche in den Regionen und wie viele Menschen müssen da versorgt werden und gleichzeitig dann zusehen, dass die wirklich gut ausgestattet werden und nicht eben schauen müssen, dass sie möglichst viel Geld reinholen.
Die Krankenhäuser geraten mitten in der Pandemie in Geldnot. Informationen dazu waren das von Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Mal wieder sind mehr als 1000 Geflüchtete auf einen Schlag obdachlos geworden. Seit Tagen mittlerweile. Das Flüchtlingscamp Lipa im Nordwesten Bosniens, das wurde kurz vor Weihnachten geschlossen. Und seitdem sind die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner auf dem matschigen Gelände gestrandet, bei Minustemperaturen, Schnee, ohne Strom, ohne Wasser, dafür mit offenen Feuern, weil das Lager nach der Schließung dann auch noch abgebrannt ist. Unsere Korrespondentin für Südosteuropa, Andrea Bär, hat sich auf die Reise nach Bihać gemacht. Frau Bär, ein paar Tage sind jetzt vergangen, seit Schließung und Feuer. Wie ist die Situation denn jetzt und heute?
Also heute ist sehr viel Bewegung in die Sache gekommen. Ich stehe hier gerade auf einem Feldweg in der Nähe des aufgegebenen, abgebrannten Camp Lipa. Und heute Morgen gab es noch eine Essensverteilung. 1200 Portionen Essen wurden verteilt. Man hört es vielleicht im Hintergrund, es ist ein bisschen laut und unruhig hier, denn es hieß dann, die Menschen sollen weggebracht werden. Es wurde ihnen nicht gesagt, wohin. Aber wir stehen jetzt hier sozusagen mitten im Mang und es kommen Busse und die Menschen steigen ein. Sie haben Plastiktüten dabei mit ihren Habseligkeiten. Sie sind alle ziemlich kaputt, aber zum Glück ist das Wetter besser geworden. Die Sonne scheint, es windet zwar sehr, aber das Wetter ist besser und jetzt sollen sie offenbar, das ist noch nicht bestätigt, von hier aus nach Sarajevo gebracht werden.
Und wer hat diese Busse geschickt? Hilfsorganisationen oder die Regierung?
Ja, also das sind jetzt Busse der lokalen Regierung und es wird eskortiert von der Polizei. Wieder vor Ort ist die IOM, die Internationale Organisation für Migration, die ja alle Camps in Bosnien und Herzegowina betreibt. Auch Camp Lipa hat sie betrieben und es kam ja überhaupt zu dieser Eskalation und dieser Obdachlosigkeit der vielen Menschen, weil die IOM gesagt hat, wir müssen das Camp winterfest machen, wie sie sagten. Wir haben kein Wasser, keinen Strom und die lokalen Behörden haben das aus ihrer Sicht nicht gemacht. Und dann hat IOM das Camp aufgegeben und das ist auch eine Kritik an einer Flüchtlingsorganisation, dass sie gesagt haben, eine Flüchtlingsorganisation hat im Grunde durch diese Herangehensweise, sage ich mal, die Situation der Menschen noch verschlimmert.
Und wie ist die Stimmung jetzt unter den Flüchtlingen? Ist da auch Erleichterung, dass es jetzt weggeht von diesem unseligen Ort oder mehr überwiegt die Angst, weil man gar nicht weiß, wohin man jetzt gebracht wird?
Ja, also das ist natürlich eine Mischung aus allem. Auf der einen Seite sind alle froh, dass sie unter diesen Umständen, unter denen sie waren, wir waren da ja gestern Nacht, also das war wirklich verheerend, wenn Menschen wirklich, es war wie eine Art Mini-Slum, durch das wir gestern Abend gegangen sind. Und das ist natürlich gut, dass das beendet wird. Auf der anderen Seite sind die Menschen ein bisschen unzufrieden. Erstens mal, weil sie nicht informiert werden, wohin es geht. Und außerdem ist es so, dass wenn sie wissen, wenn es nach Sarajevo geht, geht es im Grunde in eine Richtung, in die sie nicht wollen. Denn sie wollen ja, weil wir hier sind ja im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina, von hier aus möchten sie weiter in die EU gelangen, ohne gültige Papiere ins EU-Land Kroatien. Und Richtung Sarajevo ist eben die andere Richtung. Aber wahrscheinlich wird sich der eine oder andere eben doch sagen, das haben uns jetzt auch ein paar erzählt, sie entspannen und ruhen sich jetzt einfach mal ein bisschen aus. Denn das ist ja ein Wahnsinnsstress, unter solchen Umständen zu sein. Denn man muss sich vorstellen, die Menschen sind zum Teil monatelang unter zuvor schon schlechten Bedingungen und jetzt hatte sich das noch verschärft. Also das ging einfach nicht so weiter. Insofern wird schon beim einen oder anderen die Erleichterung überwiegen.
Wir haben ja in den vergangenen Monaten vor allem nach Griechenland und auf die Flüchtlingslager dort geschaut. Und die Balkanroute, die war völlig aus dem Blick geraten. Wie frequentiert ist die denn zurzeit noch? Gibt es noch andere Lager mit ähnlichen Zuständen?
Also es gibt im Nordwesten von Bosnien-Herzegowina noch ein Lager in Velika Kladuša. Es gibt noch Familienunterkünfte, es gibt Privatunterkünfte, wo Menschen auf der Flucht untergebracht sind. Deswegen sind auch in diesen Männerlagern oder Camps besser gesagt eben nur Männer, weil die Männer eben nicht unterkommen in den anderen Unterkünften. Und es wurden Unterkünfte auch einfach geschlossen. Und es gibt einen großen Streit, denn es gibt bei Sarajevo Unterkünfte in Tuzla, aber im Prinzip gibt es zu wenig. Und ein Streit, warum es auch so eskalieren konnte, der liegt darin begründet, dass die Forderung der lokalen Behörden hier ist, wir möchten, dass das landesweit verteilt wird, fair verteilt wird, so deren Sicht. Und die Zentralregierung in Sarajevo hat keine guten Vorschläge vorgelegt und der serbische Landesteil Bosniens, der nimmt sowieso strikt überhaupt gar keine Flüchtlinge und Migranten auf. Also innerbosnisch ist die Lage auch sehr schwierig und dazu kommt auch, dass die Europäische Union sich nun auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat.
Vielen Dank für diese Einblicke und die Information von Andrea Beer, live aus Bihać im Nordwesten Bosniens, wo kurz vor Weihnachten das Flüchtlingscamp Lipa geschlossen und angezündet wurde offenbar und wo jetzt die Flüchtlinge nach und nach mit Bussen weggebracht werden. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Nämlich zum Dino des Jahres. Mehr als 20 Personen hat der Naturschutzbund schon mit diesem jährlichen Antipreis ausgezeichnet. Der Bauernverband und der Energiekonzern RWE, die bekamen ihn jeweils schon zweimal. Aber auch Agrar-, Wirtschafts-, Finanzminister oder Vertreter der Industrie haben diesen aus Zinn gegossenen Dino-Pokal schon bekommen. Was sie verbindet? Alle haben aus Sicht und mit den Worten des NABU in Sachen Umweltschutz besonders antiquiert gehandelt. Dieses Jahr hat der NABU zum ersten Mal keine Person, sondern ein Projekt ausgewählt. Welches, das hören Sie jetzt von Berlin-Korrespondent Klaus Heinrich.
Erstmals zeichnet der Naturschutzbund NABU ein Verkehrsprojekt mit dem Negativpreis Dinosaurier des Jahres aus. Die geplante Hamburger Autobahn A26 Ost sei das perfekte Sinnbild einer antiquierten Infrastrukturplanung.
Sie zerstört nicht nur wertvolle Natur, sondern ist auch extrem klimaschädlich und unglaublich teuer.
Heißt es im Preisvideo des Verbandes.
Es muss jetzt Schluss sein mit diesem Schema F-Gebaue von Autobahnen und neuen Fernstraßen.
Sagt NABU-Präsident Jörg Andreas Krüger.
Wir können für die Zukunft einer sauberen Mobilität und einer Mobilität, die bedarfsgerecht in Deutschland ist, nicht auf die Konzepte der 50er und 60er und 70er Jahre setzen.
Die Verbindung von A1 und A7 im Hamburger Süden sei überflüssig, weil sie auf völlig überzogene Umschlagerwartungen für den Hamburger Hafen fußten. Statt der einst prognostizierten 25 Millionen Container Umschlag seien in den nächsten 15 Jahren nur die Hälfte realistisch. Deshalb sei es sinnvoller, das Geld in die bestehende Haupthafenroute zu investieren. Deren Sanierung kostet Bund und Stadt ohnehin über 3 Milliarden Euro. Das ironisch ausgezeichnete Autobahnprojekt ist nur 10 Kilometer lang, kostet aber 1,5 Milliarden Euro, also satte 150 Millionen pro Kilometer. Besonderer Clou, wesentlicher Bestandteil soll eine 50 Meter hohe Brücke sein, durch die Schiffe auf der Süderelbe zum Steinkohlekraftwerk Moorburg fahren können. Das Kraftwerk soll aber im kommenden Jahr stillgelegt werden. Zusammen mit der bereits im Bau befindlichen A26 West seien mehrere hundert Hektar Biotopfläche gefährdet, wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen, so der NABU. Betroffen wären unter anderem wertvolle Niedermoorböden, die auch als CO2-Speicher dienen.
Wir fordern deswegen die Freie Hansestadt Hamburg auf, genauso wie den Bund, diese Planung zurückzuziehen, diese Planung zu stoppen. Und es sollte zum Anlass genommen werden, insgesamt alle Neubauten, die im Bundesverkehrswegeplan momentan noch drin sind, einer sehr, sehr kritischen Prüfung zu unterziehen.
Die A26 Ost wurde vor 20 Jahren beim Bund bestellt. Die Gelder wurden jetzt vom Bundesverkehrsminister freigegeben. Der NABU hofft, dass Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher diese Gelder wieder abbestellt. Frage an NABU-Präsident Krüger, warum wurde der Dinosaurier des Jahres dann nicht direkt an die politisch Verantwortlichen vergeben?
Wir haben also hier ein Projekt, an dem der Bund und die Stadt Hamburg gleichermaßen die Möglichkeit haben zu steuern. Und von daher sind wir der Meinung, dass die Auszeichnung des Projektes der bessere Weg ist, gleichwohl es natürlich die persönlichen Verantwortlichkeiten gibt.
Der Dino des Jahres, ein Bericht von Klaus Heinrich. Ja, man kann eigentlich nur staunen. So kurz vor Ende des Corona-Jahres scheint zumindest an den Finanzmärkten die Stimmung bestens zu sein. Und nicht nur der deutsche Leitindex DAX ist auf Rekordhoch, auch die Digitalwährung Bitcoin ist in den letzten Tagen wieder extrem geklettert. Fast 30.000 Dollar war ein Bitcoin zwischenzeitlich wert. Auch das ein richtiger Rekord. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Noch vor 2 Wochen, da war der Bitcoin weniger als 20.000 Dollar wert. Woher kommt denn jetzt diese Wertsteigerung?
Tja, Weihnachten ist schuld. Davon gehen zumindest Börsenspezialisten aus. Wer als Privatanleger über die Feiertage etwas Geld und Zeit übrig hatte, der hat möglicherweise in Bitcoins investiert, ist da die Vermutung. Die Börsen hatten ja zu, also Aktien kaufen ging nicht. Zudem wird der Handel mit Bitcoins immer leichter und die Kryptowährung wird auch immer bekannter. Und damit, wenn mehr Menschen kaufen, klettert auch der Kurs immer weiter.
Das heißt, der Handel wird leichter. Das klingt ja vielleicht für den einen oder anderen interessant. Welche Möglichkeiten gibt's da?
Gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, weil immer mehr Finanzunternehmen Anlageprodukte auf Bitcoin-Basis anbieten, Zertifikate zum Beispiel oder Wechsel. Die sind deutlich einfacher als Bitcoins, wie sie bisher gehandelt werden. Das ist eine komplexe Technologie. Über die Blockchain geht das, wo man spezielle Software, ein sogenanntes Wallet, braucht. Und wenn man das nicht mehr braucht, weil das jetzt mittlerweile über normale Depots geht, das macht den Handel natürlich umso einfacher und attraktiver.
Allerdings ist jetzt der Bitcoin auch sehr teuer. Macht es also Sinn, jetzt zu investieren?
Also auf einem Hoch ist es immer schwierig einzusteigen. Ich glaube, insgesamt bleibt der Bitcoin ein Spekulationsobjekt. Kurse auch unter 10.000 Dollar sind da durchaus nicht unwahrscheinlich. Aber wir schauen zum Schluss noch ganz kurz auf den DAX. Der hat ja auch sein Rekordhoch gestern geknackt, heute aber schon wieder eingestellt, legt weitere 0,3% zu und steht bei 13.827 Punkten.